Grüß Sie, mein Gast heute ist Svenja Flasspöhler. Frau Flasspöhler, worüber ging Ihr letzter Streit?
Mein letzter Streit war mit meiner Tochter über die Frage, ob man noch Butter essen darf.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Svenja Flasspöhler, Journalistin, Autorin und Philosophin.
Und Butteresserin?
Ich bin Butteresserin, ja, aber ich esse jetzt anders Butter. Also nicht mehr gedankenlos. Es hat ja schon Hannah Arendt kritisiert, gedankenloses Tun ist immer falsch. Und ich mache mir jetzt schon meine Gedanken, esse weniger Butter und habe immer meine Tochter im Ohr.
Mhm. Ich dachte schon, Hannah Arendt hätte sich zum gedankenlosen Butter essen.
Also. Nee, aber man kann von ihr einiges lernen in Bezug auf Gedankenlosigkeit.
Was war Ihnen so wichtig an dieser Butterfrage, dass Sie sich überhaupt auf einen Streit dazu eingelassen haben? Weil so ein Streit ist ja aufwendig, so ein Streit ist anstrengend. Es gibt auch immer die Gefahr einer Niederlage.
Ja, also prinzipiell streite ich tatsächlich sehr, sehr gern, vor allem mit Menschen, mit denen ich tief verbunden bin, weil dann man überhaupt gar nicht erst Gefahr läuft, aus meiner Sicht, dass man bestimmte Grenzen überschreitet. Ja, also sagen wir mal, die Gefahr ist deutlich geringer. Und ich streite mit meiner Tochter sehr gern und sehr ausgiebig, weil sie so hartnäckig ist wie ich. Und wenn ihr wirklich etwas sehr wichtig ist, dann bleibt sie auch am Ball. Und das sind eigentlich die schönsten Auseinandersetzungen.
Und wenn Menschen, wie es ja auch immer wieder mal gibt und vorbeikommen, von sich behaupten, sie würden nie streiten, wir sind 20 Jahre verheiratet, aber wir haben noch nicht einmal gestritten. Wie finden Sie das?
Also erstmal auf den ersten Blick sehr bewundernswert, zumal ich in meiner Kindheit ganz anderes erlebt habe. Dann denke ich immer, Mensch, wie schön das ist, wenn Menschen so harmonisch zusammen sein können. Aber ich gebe ganz offen zu, dass mich das schon auch immer ein bisschen skeptisch macht, denn der Streit ist ja auch etwas, an dem sich Verhältnisse und Beziehungen erproben können. Ja, also man könnte so mit Georg Simmel sagen, das ist ein berühmter Soziologe gewesen, der 1908 einen ganz tollen Essay über den Streit geschrieben hat. Und der hat festgestellt, dass eigentlich die Beziehungen, die tief emotional verbunden sind, die können auch einen Stoß aushalten, so hat er das genannt. Und das kann man natürlich genauso lesen, dass eigentlich die Beziehungen sich am Streit beweisen.
Wobei wir dann bei der Frage wäre, die ich mir ganz für den Schluss notiert hatte, nämlich was wir eigentlich unter Konfliktfähigkeit verstehen und wie man damit umgeht. Das heben wir uns noch ein bisschen auf und fragen vorher, was sagt es aus über eine Gesellschaft, über eine Beziehung, wie Sie gerade gesagt haben. Im Augenblick, gerade heute, kann man auch denken über eine Koalition oder über eine Zeit, wenn darin besonders viel gestritten wird oder besonders wenig.
Naja, ich denke erstmal, man muss natürlich unterscheiden, wo wird gestritten und wer streitet. Und es ist natürlich was sehr anderes, ob ich jetzt mit meiner Tochter oder mit meinem Mann streite oder ob die Koalition streitet. Denn ich kann mir in der Familie herausnehmen und genauso natürlich auch mein Mann und meine Tochter, dass wir einen Streit jetzt einfach mal so stehen lassen, dass man die Unversöhnlichkeit aushält, ja, dass man sagt, okay, du siehst das so, ich sehe das so, vielleicht reden wir übermorgen weiter. In der Koalition ist das schwieriger, weil da natürlich einfach Entscheidungen auch getroffen werden müssen. Also da hängen ja die Geschicke eines Landes von ab, dass sich eben eine Koalition auch einig wird.
Also das Erste wäre dann dieses berühmte We agree to disagree zum Beispiel, auf das man sich einigen kann.
Ja, genau. Und dann stellt man eben fest, dass es auf ein und dieselbe Sache auch unterschiedliche Perspektiven gibt. Also das zeichnet ja den Streit erstmal aus, dass wirklich Perspektiven unversöhnlich aufeinander prallen, weil sonst würde man ja gar nicht streiten. Also wenn es nur so darum geht, vielleicht hier und da noch eine Nuance hinzuzufügen zu irgendeinem Thema, dann ja, dann ist das alles nicht so heikel, dann ist man auch weitgehend ruhig, dann kann man sagen, ach ja, stimmt, das hatte ich ganz übersehen. Aber wenn man streitet, dann hat man das Gefühl, hier geht es jetzt wirklich um was und so wie du denkst, das ist total falsch, das ist sogar gefährlich, das kann ich noch nicht mal richtig verstehen, wie du so denken kannst. Also das sind ja diese Art von Auseinandersetzungen, wie viele Familien oder auch Freundschaften sie hatten während der Corona-Krise. Ja, also da haben sich wirklich Beziehungen entzweit. Und das spaltet, denke ich, sogar vielleicht bis heute noch die Gesellschaft. Oder wenn wir jetzt eben andere Großkrisen nehmen, den Ukraine-Krieg oder eben den Krieg in Nahost. Also da gibt es so starke Unversöhnlichkeiten in Familien, in Beziehungen, in der Gesellschaft, das ist Streit. Und da muss man dann natürlich genauer differenzieren, um was für einen Streit handelt es sich da? Ist das ein Streit im Modus der Feindschaft oder ist das ein Streit im Modus der Gegnerschaft? Das ist für mich eine ganz, ganz wesentliche Unterscheidung.
Diese Differenzierung machen wir noch in dieser Stunde. Immer mal kurz zurück vor den Weltstreiten wieder zu Ihrer Tochter. Wurde das auch laut, der Butterstreit, oder...
Ja, das wird dann schon auch laut. Ja. Also eben, da sind im Streit sind immer Affekte im Spiel. Da geht's wirklich hoch her im Streit. Ja. Weil
jetzt ist Ihre Tochter in einem wunderbaren Alter.
16, ja, genau.
Pubertät. Da richtig. Kann man fragen, gibt es Situationen, in denen Streit sinnlos ist?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass Streit eigentlich immer sinnvoll ist, weil etwas zur Sprache kommt. Es mag sein, dass es, weiß nicht, wenn der andere sehr, sehr müde ist oder man genau weiß, okay, das bringt jetzt einfach nichts mehr, weil wir viel zu wenig geschlafen haben oder so, dann ist es sicher vernünftig zu sagen, lass uns das auf morgen vertagen. Aber wenn ein Thema im Raum steht, also der berühmte Elefant im Raum, ja, dann muss man aus meiner Sicht früher oder später unbedingt darüber reden, weil so ein Thema verschwindet ja nicht einfach von selber. Und auch die Aggressionen verschwinden nicht von selber, weder in einer Familie noch in einer Gesellschaft, sondern die müssen in irgendeiner Form, eben, die müssen eine Form finden. Und da ist aus meiner Sicht der Streit eine gute Möglichkeit, weil der Streit im guten Sinne, der verbindet die Aggression mit, ich will fast sagen, so einer Art erotischen Anziehung, weil das ist ja das, was den Streit, finde ich, den guten Streit auszeichnet. Ja, also man will einerseits unbedingt gewinnen. Ja, man will den anderen argumentativ niederringen. Ja, man will wirklich, dass der andere die Sache so sieht, wie ich selber sie sehe. Und der andere will das auch. Das heißt, das ist ein richtiger Zweikampf auf argumentativer Ebene. Ja, und dass da Argumente eine Rolle spielen, heißt ja nicht, dass es nicht auch aggressiv wäre. Ja, also die Polemik zum Beispiel, das ist ja ein Wort, das heißt übersetzt Krieg. Also das ist eine Zuspitzung, die kann dann auch vielleicht ein bisschen wehtun und so. Also das, da geht es schon hoch her. Aber diese erotische, das, was ich mit erotischer Anziehung meine, ist die Tatsache, dass ich ja, indem ich Argumente finde, indem ich immer wieder so formuliere, dass der andere daran anschließen kann, halte ich die Verbindung zum anderen. Und wir kennen das alle aus einem leidenschaftlichen Streit. Also man ist ja richtig aufeinander fixiert, ja. Also man kann ja gar nicht richtig voneinander lassen. Und das gibt dem Ganzen schon eine Art, finde ich, also wenn man es so nennen will, Erotik.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Svenja Flasspöhler. Als Kind lieber in Sporthallen als zu Hause.
Und das hatte auch mit Streit zu tun.
Ja, das hatte mit Streit zu tun. Also ich bin als Kind regelrecht immer geflüchtet von zu Hause, denn bei uns gab es sehr, sehr viel Streit. Meine Mutter ist eine sehr, sehr eigenwillige Frau, die ich als Kind auch immer sehr bewundert habe, aber unter der ich schon auch ziemlich gelitten habe, weil sie ja immer mit ihren Männern, also meinen Vätern, schwere Streitigkeiten ausgetragen hat. Also an die Beziehung zu meinem leiblichen Vater kann ich mich nicht wirklich gut erinnern, denn mein Vater ist ausgezogen, als ich 2, 3 war. Aber dann die Beziehung zu meinem Stiefvater, die ist mir sehr, sehr tief im Gedächtnis oder man könnte fast schon sagen in den Knochen geblieben, denn das waren 10 sehr prägende Jahre, also von 3, 4 bis 14. Dann ist meine Mutter ausgezogen, hat nochmal geheiratet, nochmal 2 Kinder bekommen und hat zu uns auch den Kontakt damals abgebrochen. Aber diese 10 Jahre, die waren wirklich heftig. Also es gab oft die Situation, dass ich oben im Bett lag und das Gefühl hatte, ich darf auf gar keinen Fall einschlafen, weil wenn ich einschlafe, dann stirbt jemand.
Und so ging es eben in diese Sporthallen, wo Sie Fußball, Tischtennis gespielt haben, auch auf Leistungssportniveau. Ist ja irgendwie auch ein ritualisierter Streit, oder? Bleiben wir mal bei Tischtennis. So ein Tischtennis-Match, das ist ja halt in Regeln gegossen, aber ja auch eine Auseinandersetzung. Was waren Sie für eine Tischtennisspielerin?
Ja, genau. Also deshalb spielt in meinem Buch auch der Sport eine sehr wichtige Rolle, denn es gibt sehr viele Parallelen zwischen Streit und Sport. Ich war eine sehr offensive Tischtennisspielerin, also eigentlich so, wie ich streite, so habe ich auch Tischtennis gespielt. sehr risikofreudig, absolute Angriffsspielerin und habe mich auch tierisch aufgeregt immer an der Platte, wenn ich irgendwie einen Fehler gemacht habe oder so. Aber das Tolle ist eben, dass man beim Sport, und das ist beim Fußball ja nicht anders, ja, man knallt sich die Bälle um die Ohren und man will unbedingt gewinnen. Und wenn man verliert, ist man natürlich wahnsinnig enttäuscht und trotzdem gibt man hinterher dem anderen die Hand und vielleicht gratuliert man ihm sogar und sagt, Mensch, du warst einfach echt besser. Und das fand ich im Sport immer ganz fantastisch, dass das möglich ist. Und das würde ich mir für den Streit auch wünschen.
Und Ihre Mutter, Sie haben schon angedeutet, war offenbar insgesamt sehr streitlustig. Die hat Sie als Kind auch direkt in Auseinandersetzungen mit Nachbarn geschickt?
Ja, das habe ich allerdings wirklich sehr schön in Erinnerung. Also meine Mutter war eben wirklich eine sehr und ist es immer noch eine sehr unangepasste Frau. Also sie war sexuell sehr freizügig, politisch sehr links. Und wir mussten als Kinder oder wir wurden von unserer Mutter gebeten, so Flugblätter bei uns im Dorf zu verteilen. Also wir haben in einem westfälischen kleinen Dörfchen gewohnt im Münsterland. Und auf diesen Flugblättern waren diese, vielleicht erinnern sich noch manche, diese zusammengeknoteten Kanonen zu sehen, Friedenstauben. Also es waren eben Flugblätter gegen Atomwaffen, gegen Aufrüstung. Und meine Mutter hat dann gesagt, ja, und wenn der Herr Menzel wieder so rumbockt. Und
da waren Sie 13 oder so. Ich habe nur kurz mal nachgedacht. 14, noch kleiner.
Kleiner, okay, ja. Da war ich so, weiß nicht, 7, 8 oder so.
Also Sie konnten nicht wirklich was mit anfangen? Ne?
Nee, ich habe das natürlich nicht wirklich verstanden, worum es da ging. Aber das war schon die 80er Jahre. Das war die Zeit, da werden sich auch noch viele dran erinnern, wo es regelmäßig diese Sirenenproben gab im Dorf, wo die Düsenjäger wirklich uns über die Köpfe hinweg geflogen sind. Das war unfassbar laut. Also ich hatte schon immer so eine latente Angst auch vor Krieg, das weiß ich noch. Das hat auch meine Kindheit geprägt. Genau, aber jedenfalls hat meine Mutter dann gesagt, so, ihr verteilt die jetzt mal und das haben wir gerne gemacht. Und wenn der Herr Menzel wieder komisch kommt, dann sagt ihr dem einfach, dann ist er selber schuld, wenn ihm eine Rakete auf den Kopf fällt.
Super, und, für eine 8-Jährige, super. Ja.
Und haben wir dann, genau so kam es dann auch und genau den Satz hat er dann auch zu hören bekommen. Mhm. Und da sind wir natürlich ganz schnell weggelaufen. Aber ich fand das toll. Also ich war wahnsinnig stolz auf meine Mutter, weil die einfach so mutig und sicher auch übermutig war. Ja? Mhm. Also das grenzte immer schon an Tollkühnheit und so latenter Selbstgefährdung. Aber immerhin ging es ihr um etwas. Ja? Und das habe ich immer sehr bewundert.
Da waren Sie stolz auf sie. Auf der anderen Seite, Sie haben es ja gerade auch schon geschildert, wie sie das mitgenommen hat. Also Kinder hassen vermutlich ja insgesamt nichts mehr als Eltern, die streiten. Haben Sie da auch automatisch im Zweifel, weil es war ja der Stiefvater und die leibliche Mutter, haben Sie da Partei ergriffen, auch in diesen Auseinandersetzungen? Wurde dieser Streit in der Familie überhaupt thematisiert oder den anderen gegenüber totgeschwiegen?
Nee, also da war nichts totzuschweigen. Das haben wir natürlich alles absolut mitbekommen. Da wurde auch gar nicht groß versucht, das jetzt vor den Kindern zu verstecken. Also ich bin schon so sehr post-68 sozialisiert. Also das ist schon so eher dieses Milieu, die Badezimmertür steht auf. Man kriegt alles irgendwie mit. Also das war nicht so, dass der Streit irgendwie was Unanständiges ist. Das war was ganz Normales. Und das finde ich ja sogar auch richtig, dass der Streit erstmal was Normales sein sollte, weil wir nun mal menschliche Wesen sind, die Nähe und Distanz auch immer wieder neu austarieren müssen.
Naja, aber Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Sie sich in einer Wächterrolle dann plötzlich gefühlt haben.
Genau, also das war eben wirklich Streit im Modus der Feindschaft. Also da ging es wirklich um Vernichtung. Da ging es darum, den anderen jeweils schwer zu verletzen mit Worten, aber es wurde dann eben auch handgreiflich ganz schnell und wirklich von beiden Seiten. Also das ist jetzt keine MeToo-Geschichte, sondern meine Mutter konnte schon auch ganz schön austeilen. Und insofern, ich habe da nicht wirklich Partei ergriffen. Ich wollte einfach, dass das aufhört. Ja. Und ja, ich hatte so eine Wächterrolle. Das ist natürlich eine grandiose Selbstüberschätzung gewesen als kleines Mädchen, aber eben diese Sorge, nicht einschlafen zu dürfen, weil dann irgendwas passieren könnte. Und während ich das Buch schrieb, ist mir so irgendwie klar geworden, dass ich vielleicht diese Rolle auf so einer gesellschaftlichen Ebene vielleicht auch immer noch so unbewusst habe. Mhm. Dieses Gefühl, ich muss irgendwie aufpassen, dass keiner sich umbringt und dass diese Feindschaft, dass der Streit im Modus der Gegnerschaft, wie im Sport ausgetragen wird, das meint Gegnerschaft und nicht im Modus der Feindschaft, wo es wirklich darum geht, jemanden aus dem Feld zu kicken.
Das ist in der Familie eben nicht gelungen. Da ist dann aus dem Feld gekickt worden oder wie auch immer die Mutter, die gegangen ist, als Sie damals 14 waren, als Tochter. Sie blieben beim Stiefvater. Mhm. Auch erleichtert, dass dieser Dauerstreit damit endlich vorbei war?
Ja, also ganz bestimmt. Wir waren 3 Mädchen zu Hause. Also meine Halbschwester ist 6 Jahre jünger als ich. Die war damals gerade mal 8. Meine Stiefschwester, die mein Stiefvater mit in die Ehe damals gebracht hat, ist annähernd genauso alt wie ich, also 4 Monate älter. Wir 3 Mädchen waren wahnsinnig erleichtert, als meine Mutter dann auszog. Es hatte auch davor schon unendlich viele Versuche gegeben, sich irgendwie zu trennen. Also es war alles wahnsinnig chaotisch. Ja, wir waren erleichtert und gleichzeitig ist es natürlich eine tiefe Trauer gewesen oder eine, ja, ich würde noch nicht mal sagen Trauer, weil Trauer meint ja immer, dass man auch irgendwie bewusst etwas betrauert. Ich war damals, glaube ich, viel zu mitgenommen, um das überhaupt verarbeiten zu können, dass meine Mutter weggegangen ist. Und gerade in so einer Phase, also meine Tochter ist jetzt eben 16, ich weiß noch genau, als sie 14 wurde, dass ich immer dachte, Mensch, das ist jetzt das Alter, wo meine Mutter gar nicht mehr da war. Und ich kriege das jetzt bei meiner Tochter so mit, was für ein sensibles Alter das ist. Ja. Und wie wichtig die Mutter ist, ja, natürlich auch als Gegner im Streit, also unbedingt, das ist die Pubertät. Ich kriege es natürlich voll ab. Aber ich bin natürlich wichtig als Konstante und als liebende Mutter.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Heute mit Svenja Flasspöhler, zugeschaltet aus Berlin, die ein Buch über das Streiten geschrieben hat. Würden Sie, Frau Flasspöhler, einen Zusammenhang sehen zwischen der Streiterfahrung Ihrer Kindheit, also der Ertragenden, von der wir gerade geredet haben, und Ihrer Begeisterung für die Philosophie, die Sie dann auch studiert haben später?
Ja, definitiv. Also erstmal ist es natürlich in der Philosophie eine zentrale Erkenntnis, dass die Dinge zwei Seiten haben können. Also das meint eben Dialektik, dass man sich ein und demselben Gegenstand von zwei Seiten annähert. Und genau das ist ja im Streit auch so. Da berührt sich das in gewisser Weise. Aber ich glaube auch, dass die Entscheidung, Philosophie zu studieren, ganz viel damit zu tun hat, dass ich eben so einen unsicheren Untergrund hatte. Also ich komme eben nicht aus einer Familie, die so ganz sicher fest da war und ne, aus der man sich dann irgendwie gerne auch löst, damit man mal sein eigenes Ding macht, sondern bei mir war dieser Untergrund immer sehr bröselig und meine Mutter war immer ein ganz großes Rätsel für mich. Also diese Frage, warum diese Frau, die ich wirklich so geliebt und bewundert habe als Kind, warum die ihre Familie verlässt und dann auch den Kontakt einfach so, ja, man muss sagen, brutal abbricht. Also sie hat dann eben neu geheiratet, hat uns Kinder dann auch nicht zu der Hochzeit eingeladen. Also es war wirklich so ein ganz starker Cut. Heute würde ich sagen, sie konnte das gar nicht anders machen, emotional. Das war wahrscheinlich der Preis, den sie irgendwie zahlen musste dann für ihre Autonomie auch. Aber ich glaube, dieses große Rätsel, das hat mich in das Studium hinein begleitet. Und ich glaube, dass das auch wirklich der Grund war, warum ich mich immer mehr zu Freud, zur Psychoanalyse hingezogen fühlte, als zu Kant, weil in der Psychoanalyse und bei Freud einfach die Emotionen, also die Affekte so eine große Rolle spielen, die ja eben auch im Streit so wichtig sind und die meine Mutter so stark ausgezeichnet haben.
Und bei Kant ist eher die Vernunft. Ne?
Bei Kant ist es halt so die Vernunft, ne? Und der kategorische Imperativ. Ja. Und,
aber ja, das steckt ja auch drin. Ich meine, Dialektik auch hin oder her, völlig richtig natürlich, was Sie gesagt haben. Aber Philosophie ist ja wörtlich auch die Liebe zur Weisheit. Also es setzt voraus, dass es überhaupt eine Weisheit gibt, also eine Wahrheit, also auch richtig und falsch. Und dann wäre ja eigentlich jeder Streit überflüssig.
Nee, denn es ist ja eine Liebe zur Weisheit. Also das heißt ja nicht Besitz der Weisheit, sondern die Liebe zur Weisheit. Also ein Begehren danach, sie zu finden, sie zu erkennen. Aber das ist ja eine ganz zentrale Einsicht, die man lernen kann, wenn man Platons Dialoge liest. Es ist eben ein, also das ist der Eros, das ist das Begehren nach Weisheit. Und dieses Begehren, das lässt sich eigentlich auch nur, das steht in Platons Gastmahl, zu zweit leben. Also man braucht eigentlich immer dieses Gegenüber, mit dem gemeinsam man versucht, die Weisheit zu finden. Und das zeichnet natürlich den Streit dann doch sehr stark aus.
Sind Sie wieder beim Eros, den setzen Sie in Ihrem Buch, den Tantalus, oder wie heißt der?
Der Thanatos.
Thanatos,
ja, genau.
Ich kenne den Tinnitus.
Ja, genau, der ist auch fies. Ja, der Thanatos ist ein Begriff von Freud, also das ist der Todestrieb bei Freud. Das ist die Energie, die eigentlich eben für das Trennende verantwortlich ist. Also das ist die Aggression, die sich abgrenzt vom anderen, die eben auch im Streit den anderen niederringen will. Das ist der Thanatos. Und das Interessante ist, der ist nicht ganz überflüssig. Ja? Also bei Freud ist es wirklich dieses Wechselspiel von Thanatos und Eros, was eigentlich die Lebendigkeit der menschlichen Existenz ausmacht. Also beides geht zusammen. Weil wenn nur eins von beiden zum Zuge kommt, dann wird es entweder total zerstörerisch. Also das ist dann die Überhand eben des Thanatos. So wie in der Vernichtung. Ja, wenn ich den anderen einfach nur fertig machen will und ihn persönlich angreife und unter der Gürtellinie schieße oder ihn gleich ganz delegitimiere als Gesprächspartner, indem ich ihn von vornherein als, weiß ich nicht, Putin-Versteher, Antisemit, Corona-Leugner oder was auch immer bezeichne. Aber wenn alles nur Eros wäre, das wäre ja auch schrecklich. Also dann würden wir aufeinander klumpen wie so ein, ja, wie so ein Klumpen. Ja? Dann gäbe es überhaupt keine Differenzen mehr. Dann, das wäre schrecklich.
Sie hätten nie Bücher schreiben können.
Ja, also da gibt es auch nichts mehr nachzudenken. Ja. Also wenn alles Eros ist, dann kleben wir alle aneinander.
Auf der anderen Seite gibt es dann so Themen, die man auch letztlich eigentlich nicht bearbeiten kann, final nicht bearbeiten kann. Eins ihrer ersten Buchthemen war der selbstbestimmte Tod. So, über den ist damals schon gestritten worden, über den ist wie lange vorher schon gestritten worden und bis heute ist es nicht anders. Gibt es Themen und Konflikte, die sich also durch Streit ganz offensichtlich nicht auflösen lassen? Und ist die Konsequenz dann daraus, dass man darüber letztlich gar nicht streiten sollte?
Nein, ich glaube, man sollte unbedingt streiten, denn im Streit halte ich die Verbindung zum anderen. Ich kann natürlich immer bei einem Streit sagen, komm, wir leben jetzt hier in getrennten Welten weiter, ja? Mit dir kann man nicht reden. Mach du dein Ding, ich mach mein Ding oder wir lassen irgendein Thema ganz aus oder so. Aber das führt ja nicht weiter, sondern ich glaube, das Schöne am Streit ist, dass es ja immer die, also das kann man bei Kant nachlesen, der hat es genauso geschrieben in der Kritik der Urteilskraft. Wir können eigentlich nur streiten, wo die Hoffnung ist, dass wir miteinander übereinkommen. Die Hoffnung. Das heißt nicht, dass sie sich erfüllt, aber die Hoffnung muss da sein. Und das stimmt natürlich. Ich würde ja nicht mit Ihnen jetzt zum Beispiel streiten. Ich weiß nicht, was für ein Thema wir finden würden. Worüber würden wir streiten? Weiß ich nicht.
Butter essen.
Butter essen, genau. wenn ich nicht irgendwie denken würde, ich kann den Herrn Parisius, ich kann den auf meine Seite ziehen. Der wird schon lernen, dass ich recht habe, das wenn ich hieße, nur hart genug argumentiere. Also diese Hoffnung muss da sein.
Das hieße aber dann auch, dass Sie nie einen Streit bereut haben oder bereuen, indem Sie sich engagiert haben. Und Sie haben sich ein Fidewässer geschmissen.
Nee, ich habe eigentlich, bereue ich im Nachhinein, nichts.
Auch in der MeToo-Debatte, wo Sie für Ihre Position ja ganz stark angefeindet worden sind?
Also, ich halte wirklich überhaupt nichts von dieser neuen Sorry-Kultur, ja, dass irgendwie Leute posten irgendwas bei X oder sagen irgendwas hier oder dort und dann kriegen sie einen Shitstorm und am nächsten Tag sagen sie, oh Gott, das ist ja alles ganz falsch gewesen, was ich gesagt habe. Jetzt sehe ich es auch. Also das halte ich wirklich für schlichten Opportunismus. Ja, da dreht man sein Fähnlein nach dem Wind, weil also entweder ich habe eine Haltung, die ich begründe, dann muss ich aber auch dazu stehen. Ja? Also insofern ist es bei mir nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe das alles falsch gesehen bei MeToo. Aber was ich in dem Buch Streiten schon versuche, ist nachzuspüren, also meinen eigenen Affekten nachzuspüren und auch zu erkennen, inwiefern ich vielleicht in dieser oder jenen Debatte besonders hart argumentiert habe, extrem polemisch argumentiert habe, an Stellen, wo ich mich im Nachhinein manchmal frage, boah, hätte ich da ein bisschen einen Tacken den Fuß vom Gas nehmen können und hätte ich vielleicht irgendwie dadurch mehr Menschen nochmal mit auf meine Seite ziehen können. Also mir ging es ja damals, nur ganz kurz, um eine Kritik an MeToo dahingehend, dass für mich einfach die Emanzipation auf halber Strecke stehen bleibt, wenn man nicht auch, also wohlgemerkt auch, die weibliche Position kritisch in den Blick nimmt. Das war so in aller Kürze meine Position. Da würde ich auch nicht hinter zurückgehen. Ich glaube aber tatsächlich, ich habe an manchen Stellen schon sehr überspitzt formuliert. Andererseits war der Konsens damals auch so felsenfest, dass MeToo allumfänglich und nur positiv und feministisch und progressiv ist, dass ich schon den Eindruck hatte, man brauchte auch ein bisschen Sprengstoff, um da überhaupt durchzudringen.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Svenja Flasspöhler. Streit kann Einheit stiften.
Bestenfalls. Oder dazu führen, wie jetzt in dem Beispiel, wo wir gerade waren, Frau Flasspöhler, dass Sie sich aus den sozialen Medien zurückgezogen haben nach diesen Auseinandersetzungen in der MeToo-Debatte damals, wo man doch eigentlich sagen würde, hey, das ist doch ein optimaler Schauplatz für Streitigkeiten. Besser geht's doch eigentlich nicht.
Na, ich glaube, wenn man sich anguckt, wohin sich Twitter oder X entwickelt hat und wie Debatten dort geführt werden, würde ich sagen, die Beweislast liegt eigentlich eher auf der Seite derer, die immer noch in den sozialen Medien unterwegs sind. Also ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass man in den sozialen Medien, also speziell auf Plattformen wie X, nicht streiten kann, weil alleine schon der Algorithmus belohnt den Hass, belohnt die Extreme, belohnt die Polarisierung, weil das genau der Trigger ist, weshalb die Leute auf diesen Plattformen verweilen. Und das ist ja das Ziel, also das Profitziel. Also das heißt, der Algorithmus widerspricht schon einfach der Logik eines guten und gelungenen Streits.
Also Streit um des Streitwillens und weniger Streit um eines Ausgangswillens. Was ist der Sinn überhaupt eines Streits? Sich zu versöhnen oder sich durchzusetzen?
Es geht erstmal im Streit natürlich darum, sich durchzusetzen. Also wenn ich direkt schon mit so einem Versöhnungswillen in einen Streit gehe, dann streite ich halt nicht. Also man muss schon das Phänomen ernst nehmen. Und ich würde gerne noch einen Satz sagen zu den digitalen Medien. Also mein Eindruck ist, und den Gedanken entwickle ich auch in dem Buch, dass eigentlich durch die digitalen Medien der Streit immer mehr funktioniert wie der Intimstreit. Also so wie der Streit unter Intimpartnern, wenn er wirklich zerstörerisch wird.
Das ist mein nächster Punkt, weil Sie unterscheiden da sehr genau zwischen dem Streit zwischen Fremden und in der Beziehung.
Ja.
Welcher ist schwerer?
Naja, also man kann sagen, Intimbeziehungen haben natürlich eigentlich erstmal den Vorteil, das habe ich auch eingangs unseres Gesprächs ja gesagt, ne, man ist ja erstmal irgendwie verbunden. Deshalb denkt man doch, dann müsste man doch besonders gut streiten können, weil da so eine bestimmte Ebene da ist. Aber was wir ja erleben im Streit, also nehmen wir mal unter Liebenden, ist ja, dass genau da häufig die schlimmsten Verletzungen eigentlich vorgenommen werden, weil man an einer Kleinigkeit ganz schnell die ganze Person misst. Ja? Also nehmen wir die berühmte Zahnpastatube. Ja? Da ist irgendwie so eine Kleinigkeit und die triggert einen so dermaßen, dass man sagt, oh, das machst du immer so, das ist so typisch, du überhaupt. Ja? Also das ist genau der Punkt, den Georg Simmel in seinem Essay Der Streit so schön herausarbeitet. Also diese Brutalität unter Intimpartnern, die daher rührt, dass man irgendwie diesen Anspruch hat, der andere muss die Dinge so machen wie ich. Also das ist so ein ganz starkes narzisstisches Begehren. Simmel spricht davon, dass man sich wechselseitig die Totalität des Seins zuwendet und nicht erträgt, wenn irgendwie so eine kleine Differenz diese Einheit stört. Ja, das macht einen kirre. Und dann misst man eben den anderen an so Kleinigkeiten. Und meine Diagnose ist jetzt, dass genau das, was natürlich Simmel überhaupt nicht vorhersehen konnte, diese Logik, die haben wir heute in den digitalen Medien. Da wird irgendeine Szene, ja, Armin Laschet, wie der in der vierten Reihe steht bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, wie er da lächelt, rausgegriffen, rangezoomt und das wird dann ins Netz gestellt und an diesem Lächeln im falschen Augenblick wird die gesamte Person Armin Laschet gemessen. Das ist in diesen Zeiten eine große Gefahr, weil wenn jemand mir wirklich ans Bein pinkeln will, und das wollen dann doch einige Leute, dann muss man nur darauf warten, bis die Flasspöhler irgend so einen blöden Halbsatz sagt, der vielleicht missverständlich sein kann. Dann holt man den raus, postet ihn und dann wird daran sehr schnell die ganze Person gemessen. Und das macht was mit einer Öffentlichkeit.
Das ist aber natürlich was, wofür die Flasspöhler auch steht und was die Flasspöhler im Zweifel ja auch braucht. Sie sind Chefredakteurin beim Philosophie-Magazin. So, das sind also jetzt dann keine Intimen, sondern dann wieder die Beziehungen zwischen Fremden und die rein beruflichen. Wie wird denn da in der Redaktion gestritten? Habt ihr Spielregeln spezielle oder wie funktioniert
Das funktioniert sehr gut. Also wir sind ja erstmal ein kleines Team, nicht so viele Leute. Wir haben auch die Zeit und es wird tatsächlich sehr respektvoll gestritten, aber wir sind überhaupt nicht immer einer Meinung. Und das kann man auch gar nicht sein in Zeiten dieser Großkrisen. Ich meine, das ist eine so komplexe Zeit, die wir gerade erleben. Da gibt es Nolens-Volens-Perspektiven, die aufeinander prallen, natürlich auch in Redaktionen.
Zumindest haben Sie den Streit jetzt im Philosophie-Magazin anders kultiviert und empfinden ihn offensichtlich auch anders, als das war verglichen mit der Zeit, als Sie beim Deutschlandradio waren. Da waren Sie teilweise als AfD-Maulwurf gehandelt. Echt jetzt?
Ja, das spitzte sich dann am Ende so zu, dass tatsächlich ich in einer Redaktionssitzung so genannt wurde. Und das war für mich auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, das halte ich hier keine Sekunde länger aus. Also ich habe nach einem Jahr beim Deutschlandradio und ich habe wirklich, es war auch eine schöne Zeit und eine sehr intensive Zeit und es gibt ganz tolle Leute im Deutschlandradio, ja, aber das habe ich nicht mehr ausgehalten. Das war mir einfach zu eng.
Und dann eben auch nicht mehr gestritten. Das heißt, es gibt auch einen Punkt, den Sie auch erlebt haben, immer wieder, wo es dann mal richtig ist, nicht mehr zu streiten, nicht mehr die eigene Position zu vertreten, ohne sie aufzugeben, sondern sich einfach zurückzuziehen. Siehe, Anführungszeichen, Social Media oder siehe auch andere Auseinandersetzungsfelder.
Ja, also das ist, glaube ich, so, manchmal ist es ja so, man schreibt und beim Schreiben kommen einem plötzlich so Erkenntnisse über einen selber. Und irgendwann floss so aus meinen Fingern der Satz, ich streite, um bleiben zu können. Und ich glaube, das ist für mich persönlich eine ganz wichtige Erkenntnis. Also ich streite, um bleiben zu können. Und nur wo ich streiten kann, kann ich bleiben. Und wenn ich merke, dass ich an Orten nicht streiten kann, also weil entweder der Streit so persönlich und verletzend und vernichtend wird wie bei Social Media oder wie beim Deutschlandradio, dass sie sofort verdächtigt werden, ja, wenn sie irgendwie einen Peter Sloterdijk in ihre Philosophiesendung einladen, der aber vorher die Migrationspolitik von Angela Merkel kritisiert hat und sie dann sofort irgendwie verdächtigt werden, auch migrationskritisch und rechtsreaktionär und noch Schlimmeres zu sein. Dann kann man Debatten nicht mehr offen führen, ohne dass sie immer stärker in diesen Verdacht kommen, aus einer ganz fragwürdigen politischen Ecke zu kommen. Ich habe aber damals beim Deutschlandradio auch wirklich bewusst manchmal Positionen vertreten, die ich vielleicht persönlich oder ins Spiel gebracht, die ich persönlich gar nicht vertrete, aber von denen ich es wichtig fand, das war im Jahr 2017, muss man dazu sagen, von denen ich es wichtig fand, dass sie vorkommen und dass man sie diskutiert. Und ich glaube, dass wir jetzt erleben, wohin es geführt hat, dass man so angestrengt versucht hat, die AfD und alle Positionen, die sich da andocken, zu dethematisieren. Weil die AfD konnte alle diese Positionen aufsaugen wie so ein Staubsauger und sie vertreten und damit den Erfolg generieren, den sie jetzt generiert hat. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo die AfD alle anderen vor sich her treibt.
Genau.
Und das ist eine ganz, ganz ungute Situation.
1:1, der Talk heute mit Svenja Flasspöhler, die gerade ihre Perspektive auf ihre, kurze Karriere beim Deutschlandradio qua Streit geschildert hat. Und dann waren wir beim Thema AfD und Auseinandersetzung und Streit dort angekommen. Und das finde ich zum Thema Streiten, über das Sie gerade ein Buch geschrieben haben, ganz wichtig ist bei uns gerade in der Gesellschaft. Mit wem sollte man am besten überhaupt nicht streiten? Dann sind wir oft im Augenblick im medialen Streit bei Vertretern der AfD, weil man bei jedem Streit ja allen Beteiligten auch ein Forum gibt. Was denken Sie darüber?
Ja, das ist natürlich in gewisser Weise wirklich auch eine dilematische Situation. Und ich verstehe auch die Sorge, dass man bestimmte Positionen salonfähig macht, dass man hinter einmal erreichte zivilisatorische Standards zurückschreitet. Diese Sorge kann ich verstehen. Aber dennoch ist es aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, wirklich den Streit mit Andersdenkenden im Modus der Gegnerschaft auszutragen. Also man kann wirklich sagen, mit dem Sport, ja, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Also man muss diese Auseinandersetzung führen, weil wenn man sie nicht führt und wenn man von vornherein sagt, wir wollen der AfD aber jetzt kein Forum bieten und wir wollen auch nicht irgendwie um die AfD-Wähler herumtanzen und so weiter, dann thematisiert man sie oder man dämonisiert sie und dann leistet man sozusagen den Vorschub, dass wir selber nicht demokratisch agieren. Weil ja natürlich demokratisch erstmal heißt, man muss diese Position zulassen. Ja? Solange die AfD nicht verboten ist und sie ist nicht verboten und es ist auch aus meiner Sicht keine gute Idee, das zu versuchen, weil sie jetzt inzwischen 30, also in manchen Bundesländern 30% Wähler hinter sich versammelt, dann muss man diese Auseinandersetzungen führen. Und immer wenn das passiert, ja, wenn man dann wirklich mal diesen Streit zulässt, es ist ja so, dass sich die AfD oder die AfD-Politiker, die dann zu Wort kommen, sich auch ganz schnell quasi selber aufs Kreuz legen, weil sie nicht gut argumentieren, weil es überhaupt keine Substanz hat, was sie sagen und so weiter.
Im Zweifel aber eine Frage der Perspektive. Ne? Also, und ich meine, es scheint ja schon so, wenn Sie sagen, wenn die Wahrheit auf dem Platz liegt, weil es scheint ja doch so, dass Menschen für Argumente immer weniger zugänglich sind, je abwegiger die Überzeugungen sind und je mehr die Antwort eben nicht auf dem Platz, sondern abseits der Seitenlinie liegt. Also Sie recht. Rechtsextremisten, siehe sogenannte Querdenker, siehe andere Verschwörungstheoretiker. Da gibt es auch einen Punkt, und Sie haben vorhin gerade Corona, was ja viele ganz gespalten hat und ganze Familien auseinandergerissen gesagt hat. Ab welchem Punkt hilft kein Streit mehr? Und dann?
Naja, ich kann da vielleicht einmal aus meiner eigenen Erfahrung heraus sprechen, um einen Punkt zu beleuchten, der, glaube ich, in dieser Hinsicht sehr, sehr wichtig ist. Wenn Menschen das Gefühl haben, bestimmte Positionen nicht mehr äußern zu können in einer Gesellschaft, dann radikalisieren sie sich sehr schnell. Und meine persönliche Geschichte dazu ist, also um es vorwegzunehmen, ich bin nicht den Weg der Radikalisierung gegangen, ja, aber er lag nahe in dem Moment. Ich habe mich während der Corona-Krise 2021 sehr entschieden gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, übrigens als geimpfte Person. Und ich habe mich auch vor Menschen gestellt, die nicht geimpft sind, und habe sie in gewisser Weise in Schutz genommen, ja, vor diesem Vorwurf, dass das Tyrannen sind und dass die alleine schuld daran sind, dass die Pandemie nicht aufhört. Das fand ich falsch, das fand ich hochgefährlich. Ich fand es auch hochgefährlich, dass man Menschen, die bestimmte Corona-Maßnahmen kritisiert haben, sofort als Verschwörungstheoretiker oder Querdenker gelabelt hat, was mir auch passiert ist. Und mir ist das am stärksten passiert in einer Hart-aber-fair-Sendung, um die es auch sehr ausführlich in meinem Buch geht. Ich habe diese Position da vertreten. Ich hatte 4 Kontrahenten gegen mich in dieser Sendung, die alle einer Meinung waren, plus der Moderator, der auch sich mit diesen 4 verbündet hat. Und ich hatte in dieser Sendung irgendwann wirklich das Gefühl, ich bin wie in einer zweiten Realität, wo nichts mehr Gewicht hat von dem, was ich sage. Also meine Argumente haben überhaupt nicht verfangen. Und sie kommen dann irgendwann an den Punkt, und das sage ich, die wirklich immer, also mein Widerspruchsgeist, der ist so resilient, ja, normalerweise. Aber in dieser Sendung habe ich wirklich gemerkt, wie der langsam wirklich starb und wie ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt gar nichts mehr sagen, weil alles, was ich jetzt noch sage, wird im Grunde gegen mich verwendet. Ja. Ich reite mich immer tiefer rein. Ich werde immer mehr dann auch, ich laufe Gefahr, immer mehr zu dem Feindbild zu werden, als dass die anderen mich schon von Anfang an sahen. Also ich konnte eigentlich ab einem bestimmten Punkt nichts mehr sagen. Und ich glaube, dass viele Menschen sich in dem Augenblick für den Weg der Radikalisierung entscheiden, wenn sie das Gefühl haben, oh, sobald ich die Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiere, bin ich auf einmal ein Putin-Freund. Sobald ich die Corona-Maßnahmen kritisiere, bin ich auf einmal ein Corona-Leugner. Das ist eine Form der Delegitimierung, die in die Radikalisierung führt. Und ich glaube, dass das die AfD erstens so stark gemacht hat und zweitens auch zu der Radikalisierung der AfD selber geführt hat. Jetzt ist das eine gefährliche Partei. Ja? Ich will da nichts beschönigen. Aber dieser Weg der Dethematisierung hat uns genau dahin gebracht.
Manchmal ist es auch eine Frage des richtigen Zeitpunkts, wann man welchen Streit dann wirklich austragen kann und wann man welchen Konflikt dann am Ende damit im Zweifel auch überwinden und lösen kann und wie lange man gescheiter auch ein bisschen möglicherweise dann auch aus Selbstschutz, wie Sie das ja beschreiben, auch sich einfach dann auch mal einfach ausblendet und zurücksetzt. Viele Jahre hat es gedauert, ich will dahin kurz zurück, bis Sie den Konflikt mit der Mutter weiter bewegen konnten. Erst als Ihre eigene Tochter zur Welt kam 2008, gab es dann wieder richtig Kontakt. Ist dieser Konflikt überwunden tatsächlich, über Streit überwunden oder über Vergeben? Oder wie sehr gehört das zusammen?
Ja, es hat eigentlich noch viel länger gedauert. Also als meine Tochter geboren war, da fing das so langsam an, aber es war sehr, sehr schleppend. Nein, es hat sich nicht, das ist wirklich etwas, was sich nicht über Streit gelöst hat und sich auch nicht über Streit lösen konnte, sondern ich habe tatsächlich einfach sehr viele Jahre eine sehr, sehr gute Psychoanalyse gemacht und diese ganze Kindheit von vorne bis hinten durchgearbeitet und das hat was mit mir gemacht und meinem Verhältnis zu meiner Mutter. Und irgendwann wurde mir klar, dass ich diesen Kontakt gerne möchte und dass ich es für mich nicht mehr brauche, ja, sozusagen von ihr eine Entschuldigung oder so etwas zu hören. Und aus dieser Phase ist dann auch mein Buch über das Verzeihen hervorgegangen. Mhm. Das war tatsächlich ein ganz, ganz anderer Prozess. Also ich glaube, es gibt Auseinandersetzungen oder Konflikte, die lösen sich auf einer anderen Ebene.
Was uns vielleicht doch noch kurz dazu bringt, über Konfliktfähigkeit zu sprechen, die ja oft als positive Eigenschaft so vorgeschoben oder mitgegeben wird, wobei ich den Eindruck habe, dass ganz viele Menschen ganz unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Sie zitieren auch ein Bild in Ihrem Buch Streiten im Vergleich zwischen einer Eiche oder einem Baum und einem Schilfgras. Was ist Konfliktfähigkeit? Sich durchsetzen oder Dissens aushalten? Was ist richtiger?
Ja, das ist eine sehr schöne Fabel von Jean de La Fontaine, das die Eiche und das Schilfrohr. Ich glaube, man braucht beides. Also man muss es vielleicht ganz kurz erklären. Die beiden unterhalten sich, Schilfrohr und Eiche, und debattieren darüber, wer von beiden dem Sturm am besten standhalten kann. Und die Eiche ist so sehr selbstbewusst und sagt, ja klar, das bin ich. Und das Schilfrohr sagt, na, wart's mal ab. Und am Ende knickt die Eiche um, wird entwurzelt und das Schilfrohr überlebt, weil es sich so schön im Wind biegen kann. Und das Schilfrohr, das ist mir erstmal sehr unsympathisch, weil ich will überhaupt kein Fähnlein im Winde sein und auch kein Opportunist. Aber man kann von dem Schilfrohr schon etwas lernen, denn es gilt schon, sensibel zu sein, also sich seine Sensibilität zu bewahren, auch und gerade in diesem harten Debattenfeuer. Denn das passiert ja sehr oft, dass man so verhärtet, ja, und sich so wie einbunkert in seiner eigenen Weltsicht und sich so einen Panzer zulegt. Und das macht einen nicht resilient. Also erstens, weil man nicht in der Lage ist, dann doch sich vielleicht auch innerlich, geistig auch nochmal zu wandeln und zu entwickeln. Also vielleicht doch auch zu sehen, vielleicht war da doch ein Punkt ziemlich richtig, ja, von meinen Gegnern. Den nehme ich jetzt doch mal auf. Sich berühren zu lassen, auch von Geschichten, die man hört, die man vielleicht vorher nicht kannte. Also das ist schon mein Auftrag an mich selbst, mir meine Sensibilität zu bewahren und eben auf diese Art und Weise auch auf die Welt reagieren zu können, auf Tuchfühlung mit ihr zu sein und sich nicht zu verpanzern. Auf der anderen Seite glaube ich, man braucht in bestimmten Situationen schon auch diese Eichenhaftigkeit, ja, dass man dann wirklich so sagt, ich stehe hier und kann nicht anders, so mit Luther. Ja. Also dann darf man auch nicht irgendwie strategisch denken, sondern da muss man einfach in die Bresche springen.
Ich nehme nicht nur das Wort Eichenhaftigkeit aus dieser Sendung mit als großen Erwerb für den Rest meines Lebens und danke ganz herzlich über die Erkenntnisse zum Streiten, die auch im Buch stehen. Vielen herzlichen Dank nach Berlin, Svenja Flasspöhler.
Ich danke Ihnen.
Sie haben es auch als Hörbuch selbst gelesen, gell?
Richtig, ja.
Das gibt es noch nicht in der ARD Audiothek, aber ein anderes kann ich empfehlen von, naja, keine Konkurrenz, Erich Kästner zum 125. Geburtstag, zu seinem 50. Todestag, eine ungekürzte und unzensierte Lesung seines wichtigsten Romans Fabian, die Geschichte eines Moralisten, finden Sie in 9 Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.